Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss.
Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Sarah, aber es ist auch so, dass ich schon einfach nur im Sitzen Achselpizza habe. Ich weiß nicht, ob es bei dir immer noch mal so ist.
So. Achselpizza, noch nie gehört.
Nee?
Nee, echt nicht.
Siehst du, man lernt immer neu.
Klingt.
Muss nur einen Podcast irgendwie zusammen machen und schon. Ja.
Ja, uns geht es hier in Köln nicht gut. Das war, nee, also jetzt haben wir heute den ersten Tag, an dem man wieder atmen kann. Also es ist wieder ein normales Klima. Meine Tochter hat heute früh gesagt, Mama, kann ich heute eine Shorts anziehen? Ist total kalt. Und dann habe ich gesagt, nee, Maus, es sind 20 Grad. Das kommt dir jetzt nur kalt vor, weil es jetzt die ganze Zeit 40 Grad war. Ja, also es fühlt sich jetzt fast schon kalt an draußen. Das war Wahnsinn. Ich habe mich so noch nie erlebt. Das war der absolute Wahnsinn. Die Hunde wollten sich nicht mehr bewegen. Hier war nur noch Überlebensmodus, nur das Nötigste gemacht. Keine Hundeschulkurse mehr gehabt in den letzten 2 Wochen. Also das ist Wahnsinn, ja.
Wenige Spaziergänge.
Ja,
einfach
auch.
Mehr Ruhe. Oh Mann, ey. Ja, aber es wird heute ein Thema besprochen, das ein wenig den Puls vielleicht nach oben treibt. Das ist nämlich eine Meldung gewesen, dass die Welpen der Polizei in NRW verkauft werden. Explizit eine Hunderasse, die du sehr gerne magst, nämlich Malinois. Und warum das so ist und gerade bei diesen Arbeitshunden wohl augenscheinlich ziemlich klare Regeln genutzt werden und Ausschlussverfahren und was man da bedenken muss und wohin kommen denn eigentlich diese Welpen und wie verfährt man da, was haben wir da für eine Haltung zu? Das wollen wir heute so ein bisschen besprechen. Es ist ganz gut, dass wir da jemanden an Bord haben wie dich, der sich ein wenig mit der Hunderasse auskennt. Bin ich sehr gespannt, wie wir da heute drüber quatschen und muss natürlich fragen, wie war der Hund im Moment der Woche? War er hot oder war er not?
Ja, der war ja quasi die Abkühlung vom Hotten in dem Fall. Also ich hatte 2 Hundemomente der Woche. Ich fasse beide kurz. Das eine war, ich habe zum ersten Mal Ronja richtig gewaschen. Also wirklich mit der Brause einmal ganz nass gemacht und durchgekühlt, weil ich einfach an irgendeinem Punkt gesagt habe, du brauchst Abkühlung jetzt und wir haben seit 2021 dieses Tier nicht auf diese Art gewaschen, weil das immer so ein Problem war. Und jetzt habe ich gesagt, jetzt überwinden wir diese Störung einmal. Und das war ziemlich dramatisch, aber am Ende hat sie tatsächlich nur noch da gestanden und gesagt, okay, ich will gar nicht weg, weil es gerade wahnsinnig schön, es ist so kühl. Und ich glaube, das war der beste Zeitpunkt, sie damit zu konfrontieren, weil sie wirklich einfach gemerkt hat, dass es gut getan hat. Und es diente nicht der Reinigung des Hundes, sondern nur der Abkühlung. Ich kriege die nämlich auch hier in den Hundepool nicht rein. Also sie meidet das. Das Einzige, wo ich Ronja reinbekomme, sind Seen. Wo wir beim zweiten Hund im Moment der Woche wären. Als ich mit einer Kundin und ihrem Hund als Belohnung für ein hartes Training habe ich gesagt, komm, wir fahren jetzt mit der Maus mal an den See, dann kommt die auf andere Gedanken und wir auch. Und dann sind die Hunde ins Wasser und waren plötzlich wieder am Leben. Wir waren extra sehr, sehr früh morgens hin. Es war schon um 9 Uhr die Hölle los da, weil alle diese Idee hatten. Und aber trotzdem, die Hunde sind plötzlich wieder aufgetaut und haben sich wieder richtig bewegt und man hat gemerkt, wie die auch tatsächlich sehr unter dieser Hitze leiden. Ja, und da war ich froh, dass ich diese 30 Minuten Fahrt auf mich genommen habe. Ich wünschte wirklich, es gäbe mehr Angebote in Köln. Leute, wenn ihr mir ein Gelände zur Verfügung stellt, es muss ja nicht viel sein, ein Stück Grün, wo ich einen Zaun drumherum machen kann, dann baue ich da einen Pool für Hunde hin. Dann können die alle kommen, sind alle eingeladen, sich bei mir zu erfrischen. Gar kein Problem, ich brauche nur Platz. Ich fahre hier so oft an so Hundeschulgeländen vorbei und dann steht da so ein kleines Planschbecken und ich denke mir immer, hey, bau doch mal einen richtig fetten Pool dahin, dass die mal richtig schwimmen können. Ich bin so neidisch auf dieses Stück Grün, was ich so gerne hätte. Da würde ich im Sommer immer einen Pool stehen haben. Dann könnten die alle planschen kommen.
Kölns Hunde bei Sarah zum Planschen.
Ja, echt. Kommt schon, Leute. Ja. Ich hab so coole Ideen. Oh, Menno.
Also wenn ihr da irgendwie zufällig so einen Hektar habt, dann sagt Sarah gerne Bescheid.
Ach, ich bin auch mit weniger, also ja, Hektar wäre toll, aber ich würde auch 200 Quadratmeter nehmen. Das kriege ich irgendwie alles arrangiert. Mehr wäre besser, aber ich würde einfach alles nehmen. Ich bin so, wäre so super dankbar.
Ja. Mehr ist auch besser, kleiner Wortwitz.
Ja, wo wir wahrscheinlich bei deinem Hundemoment der Woche wären, oder?
Nee, der Hundemoment der Woche war schrecklich. War ganz, ganz schrecklich. Für mich super herausfordernd. Also es fand die zweite Zahn-OP statt bei Spanja. Ging nicht anders. Und ja, es war schon irgendwie... Jetzt ist die Zahnärztin eine Freundin von uns. Insofern habe ich dann auch Spanja da in ihre vertrauensvollen Hände gelegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und es war so verabredet, dass ich in der Nähe bleibe und was arbeite. Habe ich auch getan, habe mich einfach in den Bus gesetzt und habe irgendwie Laptop angeschmissen und ganz normal gearbeitet. Und gewartet und gewartet und gewartet und gewartet. Und nach 3 Stunden kam der Anruf, ich werde noch ein bisschen brauchen.
Also dann, fürs Wachwerden oder für die OP?
Nein, insgesamt. Okay. Und ich so, what? Und er sagte, ja, das Problem ist, dass die Zähne so fest schon mit dem Knochen verbacken sind, dadurch, dass der Hund alt ist, dass ich die teilweise richtig rausfräsen muss.
Oh Gott, das müssen ja Schmerzen sein.
Und genau. Und das bedeutet, dass... ich sie dann 2 Stunden später erst abholen konnte und sie war also wirklich lange in der Narkose und es war auch gut, ihre Werte sind gut. Das war gar nicht so das Problem, aber ihre Schmerzen waren hinterher ein Riesenproblem. Das bedeutet jetzt für die nächsten 10 Tage nur Nassfutter. Das habe ich ihr noch nie gegeben. Das ist für sie jetzt irgendwie McDonald's pur. Super, findet sie geil. Aber du merkst halt einfach, es ist ja alles genäht und du darfst dann die Sache auf nichts mehr draufbeißen. Erst mal, bis das verheilt ist. Deshalb das Nassfutter kriegt jede Menge Schmerzmittel, auch 3-mal am Tag.
Was bekommt sie da?
Sie bekommt jeden Morgen Metacam und dann aber auch nochmal eine 500er Ibu oben drauf. Und mittags nochmal 500 und abends nochmal 500.
Oh Gott, das ist aber sehr viel. Ja gut, ich meine, die wird unfassbare Schmerzen haben.
Nein,
ich würde auch, also da würde ich, wäre ich auch nicht zimperlich. Habe ich bei der Boogie am Ende auch, habe ich immer gesagt, alles, was hilft. Wir brauchen jetzt nicht auf Organgesundheit achten bei einem Hund in dem Alter. Nee, wollen wir ja einfach nur, dass der schmerzfrei ist. Ja.
Und das sind halt erneut 7 Zähne. Ne? Das
ist wie viel hat sie denn dann jetzt noch?
Ja, nicht mehr so viele. Also das waren 1x6 und 1x7.
Aber heißt, kann sie denn jetzt dann zukünftig überhaupt noch Kroketten essen?
Ja, das kann sie schon.
Weichst du die dann ein?
Müssen wir uns angucken. Also wenn das verheilt ist, dann probieren wir das erstmal ohne aus. Also was tabu ist, sind sämtliche Formen von Knochen. Also weiches Zeug, ja. Aber es geht jetzt halt einfach nur noch weiches Gedöns, so Rinderstreifen und so.
Oder so Eis kannst du ihr dann machen.
Ja,
oder so Hüttenkäse zum Auslecken aus so einem Kong-Ding oder so.
Ja, irgendwas würde uns einfallen. Aber das ist also jetzt gut gemacht. Und das Krasse ist ja auch wieder so typisch. Du kennst hier so ein bisschen... dass sie nach 3 Tagen dann irgendwie Bock hatte, uns auch wieder zu folgen und oder ins Meer wollte. So, ne?
So. Dieser Hund ist unkaputtbar. Wahnsinn. Aber dass die in dem Alter noch so eine Narkose wegsteckt, das finde ich ja einfach unglaublich. Also das verschaffen ja deutlich jüngere Hunde nicht. Und das muss ja eine unheimlich lange Narkose gewesen sein. Die muss ja auch irrsinnig tief gewesen sein. Aber wenn du da solche Dinge tust, musst du ja schon eine relativ tiefe Narkose machen, damit der Hund das nicht spürt, ne?
Das habe ich auch gedacht. Das ist aber nicht so. Es ist so, dass die quasi modern angeschlossen sind, sämtliche Parameter. Die werden in so eine Narkose, wo es gerade so gut ist, also keine so voll starke Narkose, wo sie definitiv nichts mitgekriegt. Und die überprüfen die ganze Zeit die Werte und sehen sofort, wenn irgendwas ist, wenn auch die Wirkung nachlässt, dann legen die wieder nach, dann füllen sie wieder auf. Also es geht wieder so, es ist wirklich so. Deshalb sind auch zwei Helferinnen dabei und auch die Bekannte von uns, also Freundin von uns, die sagte, sie hat noch nie so eine krasse OP gehabt. Die war schweißgebadet, sagt sie, und ich war dann irgendwann im Unterzucker und meine Helferin musste mich mit Kuchen füttern, parallel, weil ich irgendwie, ja, also das war halt richtig, so, es war auch die teuerste Rechnung, die ich jemals hatte. Jemals, ever. Wo ich auch wieder gedacht habe, so Leute, wenn ihr könnt, schafft euch auf jeden Fall eine Tierversicherung an.
Aber auch da schaut genau hin, dass diese Dinge abgedeckt sind.
Ja, schaut genau hin, aber das geht dann in die Tausende. Mhm. Just saying. Yes. Das war wirklich krass, aber du, was man dann nicht tut, du kennst das ja.
Ja, absolut. Bin ich komplett bei dir. Aber, boah. Also, Hut ab. Wieder einmal an Spanja für ihre ja. Stärke. Also ja. Was für eine Hündin. Der müssen wir irgendwann ja. mal ein Denkmal setzen. Die ist ja unglaublich.
Das ist wirklich irre. So. Ich ja. hätte es auch nicht gedacht, dass die nach 3 Tagen, also wir wären dann nicht mehr aufgestanden in 2 Wochen. Mhm. Das sage ich dir.
Und ja, Menschen sind ja eh so super also fimschig, ne? Und zimperlich ja. mit Schmerzen. Hunde sind so unglaublich, was die wegpacken.
Aber sie hatte sich halt einfach auch in der Zwischenzeit nochmal einen kleinen Zahn auch nochmal der Länge nach durchgespalten. Also das heißt irgendwie, dieser eine Zahn, der Probleme gemacht hat und der andere, jetzt der kleine, kam auch noch mit dazu. Also das hörte gar nicht auf mit, ne? Es ist halt ein alter Hund. So, und da ist, passiert das dann einfach. Aber stell dir vor, was das für Schmerzen sein müssen. Und das, ich war jetzt froh, dass wir haben ja irgendwie hin und her überlegt und du musstest ja auch, also wir haben das jetzt nicht lange auf die lange Bank geschoben, aber es war schon so. Es ist nun mal so, das sagte dann auch die Tierärztin, das war, wird wahrscheinlich die letzte, oder wird ziemlich sicher die letzte große OP gewesen sein von ihr.
Ja, also so. Ich glaube, die Tierärztin hat sicherlich nicht nur geschwitzt, weil es anstrengend und herausfordernd war, sondern also ich würde auch, das ist ein ordentlich Adrenalinkick, wenn du einen so alten Hund so lange in Narkose hast, das ist schon, also ich glaube, da kommst du gut ans Zittern auch. Und so. Wie gesagt, also ich habe so viele Horrorgeschichten über Narkosen bei alten Hunden oder bei Hunden mit, also bei Qualzuchten, die ja auch oft auf Narkose ja liegen bleiben. Hat man das früher immer gesagt, wenn einer in der Narkose nicht mehr aufgewacht ist, der ist liegen geblieben. Und ja, das klingt, ich meine, ich finde das total irre, ne? Wenn du das erzählst, wie heute die Anästhesie gemacht wird, das ist ja wie bei uns Menschen, das ist ja auch super, dass sie das die ganze Zeit screenen und gucken, wie viel ist überhaupt notwendig. Aber es war früher faktisch nicht so. Man hat das Gewicht des Hundes genommen oder der Katze oder des Kaninchens und hat das umgerechnet und dann bekam das Tier diese Menge gespritzt. Und wenn man während der OP gemerkt hat, dass die Reflexe wieder kamen, also wir Helferinnen oder OP-Assistentinnen haben immer gecheckt, ob die Reflexe der Tiere wiederkommen. Und sobald man gemerkt hat, okay, der reagiert wieder so ein bisschen, dann hat man nachgespritzt, kleine Mengen. So musste man das früher machen. Das ist ja jetzt natürlich auch 20 Jahre her, aber also Narkose ist was ganz Heißes irgendwie und deswegen Hut ab auch an die Tierärztin, die das so gut gemanagt hat mit so einer alten Hündin. Das bin ich stark. Ja,
da war ich auch wirklich froh drum und es war auch gut, dass sie mir das nochmal so erklärt hat. Ich hatte das so nämlich genauso wie du auch irgendwie veraltet auf dem Schirm, aber inzwischen ist es einfach wirklich so, dass auch sämtliche auch Blutdruck und so weiter wird alles die ganze Zeit gecheckt. Und wenn da irgendwas absagt, dann wird sofort nachgetreten, nachjustiert und so weiter. Und deshalb hat sie auch beide Beine auch bandagiert gehabt, weil halt irgendwie 2 Butterflies da reinkamen und jede Menge Werte dann auch genommen wurden. Und so, ne? Also es war schon, ist schon Hightech. Wow. Aber das zahlst du natürlich dann logischerweise auch am Ende alles mit. Aber du, es ist, wie es ist. Ich will das nur, ich sage es auch deshalb nur mit den Kosten, aber wir haben schon so oft drüber gesprochen und wir müssen uns einfach darüber bewusst sein, auch das gehört einfach auch zu dieser Hundeentscheidung mit dazu, dass es eben sein kann. Das ist gerade dann, wenn Hunde auch älter werden, ähnlich wie bei Menschen ja auch, dass das halt einfach schon mal ins Geld gehen kann.
Das kann ich nur bestätigen. Ja. Ich muss jetzt wieder zum Impfen mit 3 Hunden, da wird es mir schon wieder ganz schummerig bei dem Gedanken.
Oh, kenne ich. Pelles-Ohren-Entzündung, kann ich dir sagen, hat insgesamt, bis sie jetzt durch ist, Wochen, über Wochen ging das, hat das auch insgesamt 800 Euro gekostet. Mhm.
Ja, ich habe jetzt im Kundenkreis ganz, ganz viele Grannenfälle gehabt. Ne? Also, und ich weiß auch von Tierarztfreunden, dass das im Moment wohl ganz, ganz, ganz massiv ist. Schlimmer als in den Vorjahren. Ja, also die sind noch nicht geerntet, aber die Grannen stehen schön raus. Die Hunde laufen teilweise ja auch nicht durchs Feld, sondern nur am Feldrand. Und streifen letztendlich nur diese Grannen, aber trotzdem, diese Teile sind ja wie Widerhaken und arbeiten sich dann das Tier rein an den verrücktesten Stellen, im Auge, im Ohr, zwischen den Pfoten, Zehen, durch jede Ritze. Also diese Teile sind einfach so schrecklich. Und je nachdem, welche Fellart dein Hund hat, ist das ja auch noch besonders massiv. Apropos Fell, Entschuldigung, kurz nochmal, wir hatten ja in der letzten Folge erwähnt, dass das Scheren von Hunden teilweise total albern ist. Ich möchte das nochmal einmal ganz explizit sagen, wie ich das gemeint habe, weil wir hatten die ein oder andere Zuschrift, wo jemand geschrieben hat, das tut meinem Hund aber total gut. Ja, auf jeden Fall. Es gibt auch eine Menge Hunde, denen das richtig gut tut. Das würde ich will gar nicht sagen, schert eure Hunde nicht. Es gibt sehr viele Hunderassen, die so einen Sommerschnitt brauchen. Aber es gibt auch viele Hunderassen, die halt ein Fell haben, was genau, das zwar sehr dicht ist, aber das ist quasi wie eine Schutzschicht. Ne? Und das wegzurasieren ist halt so schade, weil man dann denkt, boah, das ist so viel Fell, das mache ich jetzt weg. Und also am Beispiel halt zum Beispiel so ein Malamut, dem würde ich die Unterwolle nicht wegrasieren oder man zieht ja eh viel Unterwolle raus, die überschüssige, aber das, was da bleibt, das ist auch ein Schutz vor Sonne und Kälte. Und deswegen tut man dem Hund teilweise gar keinen Gefallen. Dann hat er nachher einen Sonnenbrand, weil er da irgendwie halb nackig ist. Ist natürlich auch immer die Frage, wie viel wird da weggeschert, ne? Aber grundsätzlich, also nochmal, um darauf zurückzuführen, nicht jeder Hund sollte rasiert werden im Sommer. Das wird nicht jedem Hund helfen.
Also so krass, also sprichst du was an, aber das kann man wirklich mal in einer einzelnen Folge machen. Es gibt so viele Halbwahrheiten, die im Moment gerade irgendwie durch die sozialen Netzwerke getrieben werden. Das ist wirklich wahnsinnig. Ich habe jetzt gerade wieder von so einer sehr großen Influencerin aus dem landwirtschaftlichen Bereich so ein Quatschvideo gesehen. Da geht es um Herdenschutzhunde, die eingesetzt werden zum Beschützen der Schafsherden. Die dann wirklich randomly erzählt, dass so ein Herdenschutzhund sofort auf den Wolf losgeht und dann siehst du auch irgendwie so Kampfszenen zwischen einem Herdenschutzhund und einem Wolf und so weiter, wo ich dann irgendwann auch wirklich, ich habe den wirklich so weit gegangen, dass ich dann aus dem Verband angerufen habe und gesagt habe, könnt ihr euch mal drum kümmern, das ist total Spaß, das wird von A bis Z Scheiße erzählt in diesem Video, weil einfach hier der sich auskennt mit dem Thema Herdenschutz und die Ausbildung dieser Hunde, der weiß, dass die nicht drauf angelegt sind, proaktiv auf den Wolf drauf zu gehen, totaler Quatsch. Und auch auf Menschen, die sich irgendwie diese Herde nähern, die attackieren und andere Hunde und so weiter. Ein guter ausgebildeter, deshalb ist es so teuer, deshalb kostet es ja mal locker 10.000 Euro, so einen Hund ausbilden zu lassen. Ich rede mich schon wieder in Rage. also wirklich so viel gefährliches Halbwissen oder Nichtwissen, was dann irgendwie gezielt eingesetzt wird, einfach nur wieder um das nächste Video, das viral geht, dann hoch zu pushen. Wahnsinn. Wirklich eine eigene Folge wert. Boah, bin ich sauer.
Ja, gute Idee.
Aber lass uns doch von alten Hunden, von denen wir gerade gesprochen haben, nämlich von Spanja, die Brücke bauen zu den Welpen der Polizei NRW, die man käuflich erwerben kann. Das ist eine Meldung gewesen, die ich krass hatte ich so überhaupt nicht auf dem Radar. Du kennst dich da viel besser mit aus. Ich wusste es einfach schlicht nicht. Oder habe mir keine Gedanken darüber gemacht. Das waren dann, die haben ihre eigenen Zuchten. Für den Polizeidienst und wahrscheinlich für andere Dienste auch. Und dann gibt es ein klares Auswahlverfahren. Und wenn so ein Welpe dann die Anlagen nicht mitbringt, die man braucht für den Job, dann werden sie verkauft. Und da ist die Frage, A, wie läuft sowas ab? Und B, was hältst du davon?
Also ich habe tatsächlich da schon einige Berührungspunkte mit gehabt. Meistens geht's ja nur dann schief, wenn der falsche Mensch ausgesucht wurde für den Hund. Ich glaube, damit steht und fällt das Ganze. Ja, weil die bei der Bundeswehr, der Polizei, beim Zoll, die haben eigene Zuchtstätten. Und das heißt, diese Hunde, die wurden ja über viele Generationen genau für diese Dienste auch trainiert oder beziehungsweise selektiert und gezüchtet, um dann so trainiert zu werden. Und die müssen gewisse Merkmale mitbringen. Also sie müssen super wesensstark sein. Die müssen total robust sein für jede äußerliche Belastung. Ne? Also wenn ein Polizeihund auf Geräusche stark reagiert, kannst du leider mit dem nicht arbeiten, weil der wird ja halt, muss ja schussfest sein. Der muss mit auf Demos, der muss gegebenenfalls schreiende Menschen aushalten. Das heißt, er muss halt erstmal in sich ruhend sein, so gut wie möglich. was bei Malinois außergewöhnlich selten ist, würde ich sagen, in sich ruht. Das kann man aber gut trainieren und das heißt, er muss einfach nur das Potenzial mitbringen, da gut, also sehr lernfähig sein, sehr arbeitswütig sein, eine große Spielfreude mitbringen, Arbeitslust mitbringen. Das ist ja eh bei der Rasse typisch, aber das ist bei diesen Zuchten, glaube ich, nochmal sehr gezielt in diese Richtung gezüchtet oder selektiert worden. Und wenn, und natürlich ist ja nicht so, dass bei einer Zucht, dann wirft eine Hündin vielleicht, sagen wir mal, 8 oder 10 Welpen. Und dann können 2 Fälle eintreten. Die Welpen werden gar nicht alle gebraucht. Also, oder die kommen halt nicht unter die, also, die kommen nicht zum Einsatz und werden deswegen verkauft. Oder aber sie eignen sich nicht für den Dienst. Was nicht heißt, dass die nicht okay sind, die Hunde. Das heißt nur, die bringen nicht genau diese Merkmale mit. Also beispielsweise eben ein Hund, der sehr zurückhaltend oder schreckhaft ist, bietet sich auf den ersten Blick jetzt mal erst nicht an für den Einsatz bei der Polizei, weil ein schreckhafter Hund bringt natürlich auch im Verlängerten, muss man sich mal fragen, wenn er sich dann erschreckt, wie reagiert er denn dann da drauf? Und da man ja mit diesen Hunden auch den Schutzdienst trainiert, das heißt also teilweise eben dann auch proaktiv in die Handlung zu gehen und zu beißen oder in Menschen zu packen. Das sollte natürlich nicht von einem Hund angewendet werden, weil er sich erschrickt. Also der muss halt total stabil sein und eigentlich das Ganze sehr spielerisch wahrnehmen. Also so wird ja heute gearbeitet. Früher war das ja anders, aber heute ist das für die Hunde alles ein Riesenspaß eigentlich. Also so sollte es zumindest sein. Ich kann jetzt nicht sagen, ob das bundesweit überall gleich gearbeitet wird, aber prinzipiell arbeitet die Polizei und auch der Zoll und auch die Bundeswehr so, dass die Hunde motiviert sind über Spielbelohnung. Malinois sind ja extrem junkie-anfällige Typen. Das heißt, wenn man denen für eine gute Arbeit einen Ball, eine Beißwurst, ein Zerspiel oder sowas anbietet, dann sind die zu ganz, ganz vielem bereit und lassen sich sehr gut motivieren. Das heißt, die Hunde sind nicht gedrückt oder geschlagen oder getriezt. Manchmal sind sie etwas überarbeitet. Die Methoden, also es gibt viele Mythen. Ich war ja selbst nicht vor Ort, man ist nicht selbst vor Ort. Deswegen ist das immer mit Vorsicht zu genießen, was da so gesprochen wird. Aber ich kenne einige Ausbilder, die wirklich toll arbeiten mit diesen Hunderassen. Jetzt, was aber über allem steht, ist eben das mit dem Arbeiten. Und auch ein Hund, der ausgemustert wird bei der Polizei, der hat dann nicht 100% abgeliefert oder hat ein Fragezeichen hinterlassen bei der Wahl des Hundes für die Ausbildung. Was aber nicht heißt, dass das jetzt eine lahme Tröte ist, sondern das wird trotzdem ein echtes Kaliber sein. Also die bringen trotzdem unfassbar viel mit. Und deswegen ist das super wichtig, dass wenn man so einen Hund von dort kauft oder wenn ein Hund von dort verkauft wird, dann muss der in die richtigen Hände geraten, weil diese Hunderasse, wie so viele Hunderassen, sind total im Trend. Menschen finden die spannend und haben Bock. Vor allem, es sieht immer alles ganz toll aus und dann will man das erleben. Aber ein Malinois zu haben, also ganz ehrlich, das kann eine ganz schlechte Idee sein. Kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen. Und ich habe auch schon aussortierte, man nennt es so, ne, aussortierte oder verkaufte Polizei, Hunde im Nachhinein gesehen, die, also wo es wirklich die Frage gab, kann man die überhaupt noch halten? Also sind die überhaupt zu halten noch? Weil die Schäden, die diese Hunde teilweise dann angerichtet haben, weil sie in falschen Händen waren oder weil sie nicht richtig gearbeitet wurden, die können sehr gefährlich sein, einfach diese Hunde. Das muss man so sagen. Ich finde, alles andere wäre jetzt einfach falsch. Ein richtig scharfer Malinois, der sich nicht im Griff hat, und ich sag mal so, auch ein Maulkorb kann mal abfallen, auch ein Maulkorb, wenn dir ein Malinois mit dem Maulkorb irgendwo reinrammt in deine Weichteile, in deinen Bauchraum, in die Knie, du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind. Diese Hunde haben eine irrsinnige Kraft. Die sind zwar nicht sehr schwer, aber die sind unheimlich stark. Und wenn man an Hunde nicht mehr drankommt, weil man die Kontrolle über den Hund verloren hat, dann ist das ein sehr großes Problem für alle Seiten. Deswegen ist das sehr, sehr wichtig, dass man nicht auf die Idee kommt zu sagen, ach, ich habe auch Hundeplatz gesehen, wie toll das aussieht, alles, wenn die da Sitzplatz Fuß machen und wenn die so schön im Dienst arbeiten. Und das sind ja so, das ist sehr imposant, das sieht krass aus, das ist sehr beeindruckend, aber da steckt sehr, sehr viel dahinter. Man muss ein sehr erfahrener Hundeführer sein, um eine solche Hunderasse stabil zu führen und gut unter Kontrolle zu haben. Und vor allem, dass denen nicht langweilig wird. Weil ein Malinois, dem es langweilig wird, den willst du halt auch nicht in deinem Haus haben. Ja, toll, dass die, natürlich müssen die ja auch ein Zuhause finden, wenn sie nicht in den Dienst kommen. Klar. Aber es müssen die wirklich die richtigen Menschen sein. Und jeder, der sich für diese Hunderasse entscheidet, sollte sich sehr klar darüber sein, dass das ein Projekt ist. Das ist kein Hund, der nebendran läuft.
Interessanter Aspekt ist ja, ich weiß gar nicht, was fand ich auch krass. Was kostet normalerweise, wenn du jetzt einen Malinois beim Züchter kaufst? Ja. Was kostet so ein Hund dann heute?
Kann ich dir nicht sagen, habe ich noch nie gemacht. Weiß ich nicht. Ich vermute, eine gute Zucht, würde ich jetzt sagen, zwischen 2.000 und 3.500 Euro, würde ich jetzt mal schätzen, wenn er aus einer vernünftigen, guten Zucht kommt. Und es gibt natürlich große Unterschiede bei den Zuchtzielen. Es gibt ja auch Züchter, die gezielt Malinois als Familienhunde plus züchten, also sehr entspannte Kollegen züchten. Das sind nicht immer gleich so Waffen, aber das sind trotzdem sehr, sehr gute, sehr gut durchdachte Zuchten und das hat seinen Preis. Und die werden unheimlich gut vorbereitet. Also ich kenne eine Malinois-Züchterin. Wenn ich jemand wäre, der einen Hund kauft, würde ich da meinen Hund kaufen, garantiert. Ganz tolle Arbeit, die diese Frau macht. Ich könnte sie mal fragen, aber ich würde jetzt mal sagen, fairer Preis wäre sowas zwischen 2.000 und 3.500 Euro, schätze ich.
Weil das, was die Polizei in NRW verlangt, das waren früher immer 300 Euro, jetzt sind es
600 Euro. Mhm. Oh, okay, das ist erstaunlich wenig, ja.
Finde ich auch. Also da habe ich auch gedacht, so, okay, also Malinois finde ich jetzt, man muss jetzt irgendwie kein Riesending draus machen. Es sind auch Hunde, aber es sind besondere Hunde und in so einer Zucht glaube ich schon auch, ja, würde ich jetzt mal vermuten, dass das jetzt irgendwie auch eine gute Zucht ist, sicher. Und wenn man jetzt so ein bisschen darauf acht geben würde, wo kommen die denn hin, dann würde ich das vielleicht auch so ein bisschen über den Preis regeln wollen. Heißt jetzt nicht, dass man dann Sicherheit hat, dass man dann irgendwie tolle Leute findet. Mhm. Aber trotzdem ist die Hürde, deshalb gibt es unter anderem ja auch eine Schutzgebühr. Das eine oder andere Mal. Hat mich jetzt auch sehr gewundert und die Auswahlkriterien sind jetzt auch nicht so wahnsinnig ambitioniert. Also du solltest Erfahrung mit der Haltung von Gebrauchshunden im Haus vorweisen können und einen geregelten Auslauf sicherstellen können. Ach, okay. Bewerber ohne Erfahrung mit Gebrauchshunden, die allerdings über eine gute körperliche Konstitution, so heißt es nämlich in der Meldung, optimale wohnliche Voraussetzungen und eine geregelte Begleitung durch einen professionellen Hundetrainer verfügen, kommen jedoch auch als Abnehmer in Betracht. So, das heißt also im Grunde genommen gar nichts. Jetzt muss man da, glaube ich, auch für so einen Hund nicht unbedingt einen Waffenschein haben. Aber ich wäre jetzt instinktiv, ehrlicherweise, da vorsichtig. Gerade wenn so ein Hund aus so einer Polizeizucht kommt. Aber vielleicht sind das auch nur meine Vorteile. Vielleicht ist das auch nur so, dass ich da insgesamt immer vorsichtiger bin, als man es vielleicht sein sollte. Aber finde ich relativ locker.
Ja. Also erstmal zu dem Preis. Ich kann mir total gut vorstellen, dass wir hier schon, weil ich habe mich jetzt gerade im ersten Moment habe ich mich auch erschrocken und gedacht, wieso denn 600 Euro? Und dann ist mir der Gedanke gekommen, das ist ja eigentlich was Staatliches. Ne? Das wird ja durch Steuergelder finanziert alles. Und ich kann mir vorstellen, dass die gar nicht irgendwie so einen Gewinn in dem Sinne machen dürfen. Vielleicht ist das auch sowas wie eine Schutzgebühr oder so. Also das ist mir nur ein Gedanke, da habe ich kein Wissen zu, aber vielleicht kann uns ja irgendein zuhörender Mensch mehr sagen. Vielleicht ist das einfach so, dass sie da gar nicht solche Summen verlangen dürfen, juristisch, und dass das auch einfach so eine Summe ist, die symbolisch ist. Das weiß ich jetzt aber nicht. So, und dann zu der Auswahl. Also ich würde ja immer denken, dass ein Hund, der ursprünglich für den Polizeidienst gezüchtet wurde, optimalerweise in einen Bereich nachher kommt, in dem er immer noch arbeiten darf. Das heißt, das wäre für mich eine optimale Auswahlbedingung. Ich würde fragen, was sind denn deine Pläne? Also was hast denn du vor? Weil nur, dass jemand sportlich ist, heißt ja gar nichts. Das heißt ja noch lange nicht, dass was sagt mir das, dass jemand körperlich, ja, dann kann er den Hund halten. Okay, das ist schon mal gut, ja, das stimmt. Also du solltest natürlich stabil auf deinen Beinen stehen, um so einen Malinois zu halten. Aber normalerweise sollte der Malinois natürlich auch so erzogen sein, dass man ihn gar nicht halten muss. Also ich finde, viel wichtiger ist doch die Frage, was hast du denn vor mit diesem Hund? Weil einen Gebrauchshund kaufst du dir ja nicht nur, weil du die Rasse gerne hast, sondern den kaufst du ja, weil du ihn brauchst oder mit ihm etwas erarbeiten möchtest. Und das kann ja alles sein. Also es kann ja ein Profi-Agility-Hund werden nachher, das ist ja egal. Ne? Aber das wäre, was mich interessieren würde oder was für mich eine Voraussetzung wäre, wäre zu wissen, was sind deine Pläne? Und wenn es da keine Pläne gibt, dann wäre das für mich ein No-Go. Also wenn du keine Idee hast, was du mit dem Hund machen wirst, dann bist du nicht die richtige Person. Weil du musst unbedingt einen Plan haben. Was hast du vor? Wie soll der Hund ausgebildet werden? Mit wem wirst du zusammenarbeiten? Wer begleitet dich dabei? Und ich finde es auch schwierig zu sagen, das reicht, wenn du schon mal einen Gebrauchshund hattest, weil das ist auch hier, ne, einen anderen Gebrauchshund gehabt zu haben, heißt noch lange nicht, dass du jetzt mit diesem einen Gebrauchshund wieder zurechtkommen wirst. Dafür müsstest du sehr viel mehr Erfahrung haben, dass man sagen kann, diese Person hatte 30 Gebrauchshunde schon und hat die bereits ausgebildet. Ja gut, da kannst du dir wahrscheinlich dich zurücklehnen, aber nur weil du mal einen Gebrauchshund hattest, heißt das nicht, dass du jetzt mit diesem speziellen einen Hund auch gut zurechtkommen wirst. Also mir wäre viel, viel wichtiger zu wissen, was sind deine Ziele, was hast du für Pläne und wer unterstützt dich? Und dann ganz wichtig, bist du rassekundig? Weißt du über diese Rasse wirklich Bescheid? Weißt du, was die Besonderheiten dieser Rasse sind? Weil das kann eine ganz tolle Sache werden, es kann aber auch die Hölle werden. Und das gilt ja auch für viele, viele Hunde, die eigentlich sehr stark für Arbeitsbereiche gezüchtet werden. Wenn ich jetzt an haben wir, glaube ich, schon mal erwähnt, ich denke immer wieder an diese Border Collies, die ursprünglich oder auch teilweise ja auch aus solchen Zuchten, also ich habe Menschen gekannt, die haben aus England von aus Zuchten rausgekauft, wo auch Hunde gezüchtet werden, die nachher tatsächlich in Herden arbeiten. Und du holst dir hier nach Köln City einen solchen Hund, das ist schon echt, also ja, die sind halt nicht sehr groß, die Hunde, die sehen total sweet aus, aber meine Güte, die haben einen sehr hohen Anspruch ans Leben. Und wenn sich so ein Hund langweilt, dann ist der ganz schnell ein ernstzunehmendes Problem für sich und für andere. Also ich denke dabei nicht an Aggression zwingend, sondern ich denke dabei an Hunde, die Stereotypien entwickeln, die selbstzerstörendes Verhalten entwickeln, die den ganzen Tag nur noch bellen oder die den ganzen Tag nur noch fiepen, die sich nur noch beruhigen über irgendwelche komischen im Kreis laufen, wippen, irgendwo dran nagen. Also das ist, wenn ein Hund mit einem solch hohen Intellekt und Arbeitstrieb sich langweilt, dann ist das für mich Tierquälerei.
Also, mal von vorne. Du bist ein sehr kluges Äffchen, würde meine Tochter sagen. und zwar, es ist wirklich so, dass die Polizei keine Gewinne einfahren darf. Kernaufgabe ist die Gefahrenabwehr und Strafverfolgung, welche über Steuergelder finanziert wird. Aber entstandene Kosten. Hallo.
Das ist Hazel, die du hörst. Hazel.
Was war da? Was war denn? Hazel. Hey, du sagst Hazel und es ist alles gut.
Ja, nee, jetzt hat sie es gekriegt. Ist gut. Hazel ist zu Besuch und hat irgendwas gehört und angeschlagen.
Hazel.
Du kennst Hazel.
Ja.
Ja, Hazel ist da.
Hazel ist bestimmt von der Polizei NRW abgegeben. Nein.
Erzähl weiter. Also tatsächlich dürfen die keine höheren Summen
gewinnen. Genau, sie dürfen keine Gewinne erzielen, aber entstandene Kosten in Form von Gebühren weiterberechnen. Also das heißt Aufwandsentschädigung, ne? Das darf alles passieren. Aber wie du richtig gesagt hast, Gewinne dürfen keine erzielt werden. Ich finde insgesamt, das ist so ein bisschen auch immer so das Brennglas dann immer auf etwas gelegt. Ich finde wir grundsätzlich, da kommen wir ja ganz schnell wieder in so eine Diskussion. Vieles ist in Deutschland limitiert, vieles ist mit einer Prüfung verbunden, vieles ist mit irgendeinem Schein, den du brauchst. Also selbst wenn du fischen gehst, brauchst du heute auch eine Erlaubnis zumindest. Also du brauchst immer irgendeine, es ist immer eine Hürde drin. Das hast du bei Hunden irgendwie so nicht. Und da an so einer Stelle finde ich tatsächlich, warum, also wir reden ja immer mal wieder auch darüber, ne? Brauchen wir jetzt einen Hundeführerschein, brauchen wir keinen, wie sieht sowas aus? Manchmal denke ich irgendwie so, ist es ganz gut, irgendwie so einen Sachkundennachweis zu erbringen oder irgendwas, wo man, also ich bin jetzt der Letzte, der irgendwie zu viele Regeln braucht oder Verbote sowieso schon gar nicht oder. Aber bei solchen Geschichten fände ich es immer ganz gut, das genauer. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, es ist mir irgendwie zu wachsweich irgendwie bei so einem Hund. Gilt aber übrigens auch für andere Rassen. Also selbst bei einem Dalmatiner wäre ich jetzt irgendwie auch, wäre ich auch dabei. Die sind nämlich auch teilweise nicht ohne. Ja, aber wie stehst du dazu? Also vielleicht dann doch mal drüber nachdenken, dass es Situationen gibt oder dass es vielleicht einfach ganz gut wäre, so eine Sachkundeprüfung irgendwie abzulegen oder würdest du grundsätzlich sagen, das ist Quatsch?
Ja, die ist ja eh für diese Rasse vorgeschrieben aufgrund der Größe. Ne? Also das fällt ja in die 2040-Regelung. Das heißt, die müssen sowieso Sachkundeprüfung ablegen, die Menschen, die diesen Hund kaufen. Ich muss dazu sagen, ich finde die Sachkundeprüfung halt ehrlich gesagt lächerlich. Es tut mir leid, dass ich das jetzt so klar äußern muss, aber das heißt für mich einfach gar nichts. Das ist eine Lappalie, das ist ein Mini-Pupsi. Das ist so einfach. Das ist einfach eine reine theoretische Prüfung. Es wird nicht überprüft, wie tatsächlich der Umgang mit dem Hund ist. Es wird kein Ausbildungsstand angeschaut. Ich fände es viel schöner. Man würde sagen, jeder Hund, der 1,5 Jahre alt ist, oder wenn das jetzt ein Hund ist, der zu dir kommt, wenn er später ist, also 1,5 Jahre, nachdem der Hund bei dir ist, musst du irgendwo so eine Art den Hund vorstellen. Also der muss ja einmal irgendwie angeschaut werden. Und dadurch, dass die Veterinärämter ja schon seit 2014, meine ich, eigentlich einen Blick auf alle Hundeschulen haben, seit wir diesen Paragraf 11 als Hundetrainer ja auch ablegen mussten. Und wir müssen ja auch Fortbildung nachweisen. Wir sind ja irgendwie, das finde ich auch wunderbar, das finde ich auch sehr wichtig, ne, dass der Staat jetzt ein bisschen den Daumen drauf hat, dass nicht jeder losrennt und sagt, er ist Hundetrainer und eigentlich nichts drauf hat. Es sei dahingestellt, ob das gut geregelt ist oder nicht. Ich persönlich finde, das könnte auch noch ein bisschen rougher sein, dass, wie man prüft, eine Hundeschule oder einen Hundetrainer. Aber das ist nochmal ein anderes Thema. Nur dadurch, dass sowieso ja alle Hundeschulen bekannt sind, könnte man ja da auch sagen, du bist eine Anlaufstelle für all jene auch unter anderem, die nach 1,5 Jahren, ob die jetzt in der Hundeschule waren oder sich das selbst erarbeitet haben. Das finde ich, nicht, man muss Menschen zwingen, dass sie in eine Hundeschule gehen. Es gibt Menschen, die sind sehr ambitioniert und kriegen das toll. Ich kenne unheimlich viele Menschen, die das alleine wunderbar hinbekommen. Die brauchen nicht zwingend eine Hundeschule, aber dass man nach 1,5 Jahren einfach schaut, wie sieht's aus? Ist der Hund wesensstabil? Ist der kontrollierbar? Ist der leinführig? Und dann würde ja auch so jemand dann auffallen, wo du siehst, der Mensch hat einfach ein echtes Problem, das Tier zu kontrollieren. Das Tier ist gefährlich vielleicht oder reagiert sehr stark in bestimmten Situationen. So eine Art Wesensprüfung, aber abgespeckt. Das finde ich zum Beispiel so schade, wenn es um Listenhunde geht. Werden da Auflagen aufgefahren? Meine Güte, also die sind so hart. Das ist so schwer, mit einem Listenhund vernünftig durch einen Wesenstest zu kommen, weil der Wesenstest ist echt nicht ohne. Also da sind sie super, super streng. Also wenn man sich das mal durchliest, ich habe das jetzt nicht im Kopf, aber das, ob das ist, dass man einem Hund irgendwie einen Regenschirm ins Gesicht aufspannt und er darf nicht zucken, ob es ist, dass fremde Menschen auf diesen Hund schnell zurennen und er darf nicht zurückweichen oder also das sind wirklich harte Bedingungen, unter denen diese Hunde geprüft werden, um dann von dir gehalten zu werden, also dass du die überhaupt halten darfst, Maulkorb, also es ist die Maulkorbbefreiung in dem Fall, ne? Da guckt man sehr, sehr, sehr genau hin und sehr streng drauf, weil ich kann mir vorstellen, es gäbe ja auch vielleicht eine etwas abgewandelte Version für einen jeden Hund, für jeden Hund, der gemeldet ist, und es muss ja jeder Hund gemeldet werden. Wir sind ja in der digitalen Zeit, das heißt, eigentlich müsste es ja kein Ding sein, Systeme zu etablieren, in denen sowas einfach fast schon automatisiert läuft. Ne? Also heißt, die Menschen werden angeschrieben, das sind die Bedingungen, unter denen du deinen Hund hältst, du hast am so und so vielten einen Nachweis zu erbringen, dass ein Hundetrainer oder das Veterinäramt oder ein Tierarzt oder wer auch immer da befähigt wird, das zu tun, überprüft hat, dass du und dein Hund wunderbar miteinander zurechtkommen und keine Gefahr für irgendwen seid. Und wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir halt irgendwie das anmahnen oder dann bekommst du eine zweite Frist, dann kommst du aber auf den Prüfstand und dann wird geschaut, läuft das gut oder nicht. Das wäre, ich weiß auch gar nicht, klar ist das erstmal, das auf die Beine zu stellen, sicherlich Arbeit, aber es ist ja nicht so, als gäbe es nicht genug Menschen, die sich freuen würden über Arbeit. Von daher, warum nicht? Ne, wir haben Entwickler da draußen, die wollen gerne arbeiten. Dann sollen die halt entsprechende Systeme entwickeln. Und so, dass man vielleicht in geraumer Zeit ein funktionierendes System hat, mit dem wir halt sicherstellen können, dass es allen Tieren gut geht, dass es allen Menschen gut geht mit den Tieren und dass niemand unterm Radar fliegt und keine schlimmen Dinge passieren. Weil ich sag mal so, ein Malinois in falscher Hand, finde ich kritisch. Und ich finde auch, wo wir jetzt eben den Border Collie angesprochen haben, ein Border Collie in falscher Hand, finde ich auch kritisch. In dem Fall in erster Linie für den Border Collie. Und aber da kann ich jetzt die Rassen, wenn ich anfange, die aufzuzählen, sitzen wir noch in einer Stunde hier. Da fallen mir sehr, sehr viele Hunderassen ein. Oder Hundetypen. Das müssen ja keine Rassen sein. Es können ja auch Hunde aus dem Tierschutz sein, wo ich einfach denke, da muss man genau hinschauen, wie es weitergeht. Es können starke Angstpatienten sein. Sind die gut begleitet? Ich kenne Fälle, wo die Menschen so wohlwollend sind mit den Angstpatienten und so wenig Druck machen wollen, dass diese Hunde einfach ein Jahr lang hinter einem Sofa hocken und da nicht rauskommen. Menschen müssen begleitet werden.
Ja, ich meinte mit der Sachkundeprüfung auch nicht die aktuell gerade Pflicht ist, streckenweise, sondern einfach mit einer echten. Das war vielleicht ein bisschen missverständlich gerade eben. Vor allen Dingen rassespezifisch auch. Also bei Mixhunden schwierig, ne? Aber auch da, finde ich, braucht es irgendwie andere Hürden. Ich habe manchmal, gerade wo du das Thema Angsthunde ansprichst, hatte das jetzt gerade vor einigen Monaten wieder genau dieses Vergnügen, nämlich dass da jemanden gab aus meinem Bekanntenkreis, der sich einen Angsthund angeschafft hat, der die ganze Zeit kauernd unter dem Stuhl saß und der hat weiter sein Ding gemacht, hat sich um den Hund jetzt irgendwie auch nicht intensiver gekümmert. Und ich dachte so, okay, hat es so wegverargumentiert mit, na, ich lasse dem jetzt erstmal auch mal ankommen und so weiter. Und dann denkst du immer, ja, das klingt gut am Anfang. Trotzdem ist ganz gut, sich auch damit zu beschäftigen, relativ zeitnah, und sich drum zu kümmern. Und ja, es dauerte keine 3 Wochen, da war der Hund wieder weg. Also das ist dann so ein Wanderpokal gewesen. Und da denke ich dann immer, ja, aber das ist genau das, was du sagst. Ne? Also wir reden jetzt irgendwie, der Aufschlag ist der Malinois, der irgendwie für 600 Euro weggegeben wird durch die Polizei. Aber wie vielfältig das sein kann, und deshalb frage ich da auch nochmal nach, das ist ja wirklich von bis. Und ich bin inzwischen wirklich ein großer Fan davon, auch übrigens, und es tut mir leid, das einmal sagen zu müssen, auch irgendwie ältere Leute, die alle irgendwie auch irgendwie erstmal grundsätzlich das Recht auf einen Hund haben, aber vielleicht muss man ihnen einfach auch mal irgendwie sagen, das ist keine gute Idee, sich mit 85 Jahren mit Gehhilfe gehend nochmal einen Schäferhund anzulachen. Also, ne, da, auch da ist es so, wir es ist so eine Grauzone am Ende, ja, und dann ist es auch ganz schwierig. Ich will das gar nicht bewerten und ich will nochmal jetzt irgendwie hier keine schlechte Stimmung machen. Ich bin nur manchmal in Sorge, sowohl bei Hunden, um Hunde, aber auch um die Menschen, weil es da so viele Missverständnisse gibt. Und am Ende wissen wir manchmal, wie es ausgeht, und dann eben solche Tiere dann irgendwie dann doch wieder beim Tierschutz oder im Tierheim. Und das ist einfach schade, weil man viele Dinge einfach vorher nicht ausschließen, aber zumindest mal eindämmen könnte durch sowas.
Ja, die, also ich bin ehrlicherweise komplett deiner Meinung. Ich finde, ein Mensch, der ein gewisses Alter erreicht hat, darf aus diversen Gründen keinen Schäferhundwelpen mehr haben. Zum einen, weil er ihm physisch nicht gewachsen ist, zum anderen aber auch, weil ich Sorge hätte, dass ein junger Hund den Menschen überlebt. Und das finde ich unfair. Oder was heißt überlebt? Es reicht ja schon, dass der Mensch einfach zu irgendeinem Zeitpunkt vielleicht dann auch in eine betreute Wohngelegenheit muss, der das Tier nicht mit darf. Was ist dann mit diesem Tier? Landet dann im Tierheim. Super. Mhm. Also dafür, das darf nicht sein. Ich finde, es gibt dafür aber ein doppeltes Netz, kann man verlangen. Das heißt also ein Backup. Das machen die zum Beispiel in meinem Tierschutzverein Pan, ne, dass sie sagen, was ist das Backup? Also wenn der ältere Mensch, der jetzt einen Hund adoptiert, wenn der jetzt zum Beispiel einen Krankenhausaufenthalt hat oder irgendwas passiert, wer übernimmt in der Zeit oder auch für immer dann das Tier? Und da wird das wird mit der Person vorher auch schon gesprochen. Also es ist jetzt nicht so, dass da irgendwo eine Adresse auf dem Blatt ausgefüllt wird, sondern die Person, die dann der doppelte Boden ist sozusagen, die ist Teil des Adoptionsprozesses auch. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Lösung, weil ich sehe das genau wie du. Alte Menschen haben sehr wohl ein Recht, auch einen Hundepartner zu haben oder eine Katze. Das tut diesen Menschen besonders gut. Und ich finde, diese Menschen haben auch einen besonders wertvollen Platz für bestimmte Hunde. Deswegen bin ich sogar ein sehr großer Freund davon. Aber es muss halt der richtige Hund sein. Und wenn wir jetzt am Beispiel meiner Mutter bleiben, die ist ja noch keine 85, die ist ja deutlich jünger, aber trotzdem sich sehr wohl darüber bewusst, dass sie körperlich jetzt nicht mehr so super fit ist und auch nicht mehr große Sprünge macht. Und auch, man weiß ja auch manchmal nicht genau, wenn die Hunde hier angekommen sind, wie viel Energie plötzlich mobilisiert wird. Und sich dann für einen Hund zu entscheiden, der schon 12 Jahre alt ist und einfach seinen Lebensabend ganz entspannt mit dir noch auf den letzten Metern verbringen möchte, dann ist das vielleicht eine absolute Win-Win-Situation. Und deswegen gibt es also eigentlich ja für jeden Topf auch den passenden Deckel. Und darum geht es ja. Und vielleicht würde ein System, was man neu etablieren müsste, so wie du gesagt hast, mit einem speziellen Wesenstest oder mit einer Nachprüfung, ne? Wie ist denn der Ist-Stand? Einfach, weißt du, wir müssen ja irgendwie alles Mögliche immer wieder mal nachweisen, warum hier nicht. Ne?
Und
auch bei Kindern ist es so, wir dürfen alle Kinder bekommen, aber wir müssen hier und da auch mal mit unserem Kind bei einem Kinderarzt vorstellig werden, der nämlich sehr genau hinschaut, ob es diesem Kind auch gut geht. Weil, ist das Kind gut genährt? Ist das Kind seinem Alter entsprechend entwickelt? Wird es offensichtlich verwahrlost oder nicht? All diese Dinge werden da geprüft, so gut man eben kann. Und sowas müsste es eigentlich bei Tieren ebenfalls geben. Das sind fühlende Lebewesen wie wir und die haben auch ein Recht auf Schutz. Und genauso haben aber auch unsere Mitmenschen ein Recht auf Schutz. Und wenn ich mir jetzt am Beispiel Malinois bleibend einen Malinois ins Haus hole und dem überhaupt nicht gewachsen bin, die Kontrolle verliere und plötzlich mit so einer Waffe unterwegs bin und ich sage bewusst Waffe, weil ich finde, ein unkontrollierter, aus dem Ruder laufender Malinois ist nichts anderes. Die sind brandgefährlich oder können es werden, wenn man unter schlechtesten Umständen sind das wirklich gefährliche Hunde in meiner Wahrnehmung, also finde ich. Und dann ist das eine Gefahr für mein Umfeld. Und wir müssen alle schützen. Wir müssen die Tiere schützen, wir müssen die unschuldigen Menschen schützen. Wir müssen auch die Menschen schützen, die eine falsche Entscheidung vielleicht treffen wollen oder schon getroffen haben. Und deswegen finde ich ein System wunderbar. Also das wäre eine wirklich sehr schöne Entscheidung mal.
Ich treib's auf die Spitze. Wir haben ja auch eine Schulpflicht für Kinder. Just saying.
Ja. Ja. Also wir sind ja in Deutschland gut mit Regeln und wir setzen die ja auch immer sehr konsequent durch. Und ich finde, hier gibt's auf jeden Fall noch einiges zu tun. Da bin ich echt deiner Meinung. Und ja, wie gesagt, ich finde das grundsätzlich gar nicht kritisch, dass die Polizei Hunde aus eigener Zucht weitervermittelt oder verkauft. Das finde ich grundsätzlich überhaupt nicht kritisch, wenn man genau hinschaut, wohin diese Hunde eben gehen, weil das sind bestimmt tolle Hunde, die kommen aus guten, also die bringen tolle Eigenschaften mit. Ja, es sind schon tolle Zuchten und die bringen viel Potenzial für bestimmte Arbeitsbereiche mit. Und das ist halt das, was viel relevanter als alles andere ist, ist, was wirst du denn Schönes arbeiten mit diesem Tier?
Sehr schönes Schlusswort. Dann hoffen wir, dass alle die Welpen der Polizei NRW ein gutes Zuhause finden. Und wir schwitzen uns weiter durch Köln, durch Hamburg im Moment. Und wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen frischen Folge.
Da freue ich mich drauf. Bis nächste Woche.
Bis dann, du.
Bis dann, du.
Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
Sarah Novak
und Mike Kleiss. We'll be right back.